ARD. MDR Kultur trifft Menschen von hier.
Büchermenschen bei MDR Kultur trifft vor der Leipziger Buchmesse heute mit Daniela Danz, mit der Schriftstellerin, Dichterin, auch Leiterin vom Bundeswettbewerb Demokratisch Handeln. Daniela Danz aus Kranichfeld bei Weimar oder Kranichfeld bei Rudolstadt?
Kranichfeld bei Erfurt? Es liegt in der Mitte.
Ich bin Carsten Tesch, willkommen.
Alles durcheinander, alles durcheinander. Aus Übersee, Kräuter, Zigaretten neben allen signierten VHS-Kassetten. Köder für Regenbogenforellen, Moskitonetze und ein Tropenhelm. Fremde Schlüssel, die mir nicht gehören, die sich in diese Tasche wie Kaninchen vermehren. Ein Taschenmesser mit einer rostigen Klinge, 100.000 merkwürdige Dinge. Alles durcheinander, alles durcheinander. In meiner Tasche aus schmutzigem Segeltuch. Alles durcheinander und ich finde nichts, jedenfalls nicht, wonach ich suche. Hin und her, doch dann zuletzt sich erleuchtend ein Gedanke durchsetzt. Erst fällt der Groschen, dann ist es gewiss, dass dieses Ding ja meine Tasche nicht ist. Alles durcheinander, alles durcheinander. Durcheinander, alles durcheinander. Alles durcheinander, alles durcheinander. In dieser Tasche aus schmutzigem Segeltuch. Alles durcheinander und ich finde nichts, jedenfalls nicht, wonach ich suche.
MDR Kultur trifft Menschen von hier. Steckbrief.
Der fängt immer mit dem ganz einfachen Fragen an. Name?
Daniela Danz.
Geburtstag?
5.9.76.
Geburtsort?
Eisenach.
Profession?
Autorin und Leiterin des Bundeswettbewerbs Demokratisch Handeln.
Was treibt Sie an?
Ich möchte in erster Linie die Stelle, an der ich stehe, gut ausfüllen und ich arbeite einfach auch gerne.
Wo fühlen Sie sich zu Hause?
Tatsächlich zu Hause, wo ich der Mensch sein kann, der ich sein möchte.
Welche Musik hat Sie jüngst berührt?
Es gibt ein Lied von einem russischen Sänger, Noise MC heißt er, und das Lied heißt Kooperativ Lebedinaje Osoro. Das heißt Kooperativ Schwanensee. Und es geht um russische Propaganda. Und das Besondere daran ist, wenn er auf Konzerten das spielt, also nicht in Russland, da kann er nicht mehr leben, dass die Leute diesen Schwanensee-Tanz so in Reihen mittanzen und dabei ja quasi den Inhalt dieses Liedes auch wirklich zeigen, dass sie damit übereinstimmen.
Welcher Film hat Sie zuletzt bewegt?
Das ist ein Film von Oksana Karpowitsch, der heißt Abgehört oder eigentlich auf Englisch Intercepted. Und es sind die Aufnahmen, die der ukrainische Geheimdienst von Telefonaten russischer Frontsoldaten gemacht hat. Ich habe noch nie so nah Eindrücke von der Front gehört. Früher hat man Feldpostbriefe gelesen, gedacht, man erfährt etwas. Und erstaunlich war für mich auch die Rolle, die die Familien zu Hause, also vor allen Dingen die Partnerinnen und Mütter, für die Soldaten gespielt haben. Und es ist ein sehr harter Film, der auch die zerstörten russischen Städte und Dörfer zeigt. Aber vor allen Dingen diese Sprachaufnahmen sind sehr eindrücklich.
Normalerweise steht an dieser Stelle im Steckbrief, welches Buch hat Sie zuletzt berührt. Und wir haben jetzt aber gehabt, welchen Film, weil es im Vorgespräch schon rausgekommen war, dass Sie statt eines Buches uns mit einem Film kommen würden. Und Sie haben den eben schon beschrieben. Und ich habe diesen Film tatsächlich dann auch gesehen, habe ihn mir vorher noch angeguckt. Und der steht in der Arte-Mediathek. Und es ist so, Sie haben es eigentlich alles beschrieben, aber dieses, also das eben auch gerade, wenn Sie sagen, welche Rolle die Frauen zum Teil auch gespielt haben oder die Mütter, wenn die dann sagen, macht Schaschlik aus ihnen oder wenn da immer nur von den Chochol die Rede ist, dieses Schimpfwort für Ukrainer oder von den Päderasti, so am Ende oft die Rede ist, so von wegen, dass man die, ja, dass es okay ist, sie alle zu töten.
Ja, also das ist zum Beispiel die Härte des Films, aber man sieht auch die volle Bandbreite, also auch russische Soldaten, die hingeschickt werden und nicht wussten, die dachten, sie sind in der Ausbildung und merken dann, dass sie auch nicht zurück können, dass sie nicht desertieren können. Oder auch sehr eindrucksvoll war eine Partnerin, die zu ihrem Mann gesagt hat, aber du wolltest doch gut sein. Und all dieses Leben, was die Soldaten mit zu Hause verbindet. Das kommt auch zum Tragen. Die Propaganda, die aus den Angehörigen spricht, auch Konflikte zwischen dem, was die Angehörigen zu Hause glauben, was die Soldaten dann gesehen haben. Und das alles auf eine völlig ungefilterte Weise. Und auch diese Kleinteiligkeit des menschlichen Lebens, wenn eine Mutter sagt, ja, bring Schuhe Größe 39 mit, die können wir gut brauchen, die passt der und der und so.
Genau, Sneaker. Ja. Sneaker für eins der Mädchen da offenbar im Umfeld. Aber bevor wir hier mit der Düsternis der Welt weitermachen und loslegen, herzlichen Glückwunsch zum Literaturpreis der Konrad-Adenauer-Stiftung. In den letzten Jahren haben den Iris Wolf, Ulrike Dresner, Lutz Seiler gekriegt. Preise machen das Leben einer Schriftstellerin leichter?
Ja, auf jeden Fall.
Die drei Namen, die ich genannt habe, wie einen Stammbaum im Literaturadel, da kann man sich drüber freuen, da kann man auch den Kopf drüber schütteln. Aber Karl Schlögel wird die Laudatio halten, der Osteuropa-Historiker und Publizist, die Laudatio im Juni in Weimar. Da können Sie sich nur drüber freuen, anders kann ich mir das nicht denken.
Da freue ich mich richtig drüber. Also natürlich zum einen freue ich mich intellektuell darüber, weil ich Karl Schlögel sehr schätze. Also mit diesen allen klugen Dingen, die er sagt, aber auch zum Beispiel diesem Ansatz, dass man wirklich sowjetisches Leben, worüber er zum Beispiel eins seiner Bücher geschrieben hat, vom Alltag her denkt. Was hieß das eigentlich für die Menschen? Also dass man Politik auch mal auf Alltagsleben und so anwendet. Und persönlich freue ich mich deshalb auch noch, weil wir zusammen in Mariupol waren. Das war meine vorletzte Reise in die Ukraine und zwar 2018 im August. Da waren wir beide auf Einladung einer Initiative aus München von Verena Nolte, Brücke aus Papier heißt das. Und da waren so ukrainische Schriftsteller, Sergei Jadan und zum Beispiel und andere und deutsche SchriftstellerInnen zusammen eingeladen, dort nach Mariupol zu kommen. Die Stadt war damals schon 25 Kilometer von der Frontlinie entfernt. Und auch der Zug, der Nachtzug, mit dem wir hingefahren sind, ging an dieser Kontaktlinie entlang. Und da einfach mit Karl Schlögel auch Sachen zu reflektieren, seine Beiträge da in den Diskussionen zu hören. Auch habe ich vor Augen so ein Bild, wo wir am toten Hafen standen. Der Hafen war durch die Straße von Kertsch nicht mehr in Benutzung, wo man dann auch merkte, was das für die Stadt und das Wirtschaftsleben der Stadt hieß. Und wir standen an diesem toten Hafen mit dem relativ verseuchten Wasser, weil es eben Schwerindustrie dort ist, Metallurgie, vor allen Dingen ein großes Zentrum der Metallurgie, und guckten alle etwas ratlos herum. Also da sehe ich noch Karl Schlögel vor mir stehen, wie man einerseits wahrnimmt, wo man ist, aber andererseits auch wirklich inne wird, was das dann heißt, was man eben erst werden kann, wenn man wirklich mal vor Ort ist.
Mit jemand, der so überläuft von Wissen über diese Stadt, über diese Region und so voller informierter Liebe ist, so stelle ich mir das vor, mit ihm da zu stehen. Und das war ja auch, bevor dort in Mariupol das Azov-Stahlwerk dann zum Schlachtfeld wurde. Ja. Das haben Sie auch gesehen dort?
Wir waren tatsächlich es gibt ja zwei große Stahlwerke, eins Azov-Stahl und das andere Ilyich heißt es. Und wir waren in dem einen Stahlwerk drin. Das war auch ein Ereignis, was ich nie in meinem Leben vergessen werde, weil zwar wie auf den Bildern von Adolf Menzel im 19. Jahrhundert eine Kathedrale der Arbeit. An den Wänden riesengroße Bilder der Propaganda, zum einen für Veteranen der Arbeit, zum anderen aber auch sowas wie Palmen oder so für Urlaub, der ja damals auch in diesen Fabriken, 40.000 Leute haben dort gearbeitet von der ganzen Stadt, also die ganze Stadt. Und die haben ja die ganze Infrastruktur gestellt. Das kennen wir aus dem Osten auch, also Kindergärten, Vereinsleben, eben auch der Urlaub. Und dann fiel aber das Licht durch hohe Fenster und man sah diesen Stahlstaub überall herumflirren. Und wir westdeutsche Delegation haben natürlich gleich Schutzmasken aufgesetzt, aber die Arbeiter selbst, die an den Hochöfen arbeiten. Und ich bin mir sicher, dass wir noch nicht die schlimmsten Stellen da gesehen haben, also die härteste Arbeit. Die hatten keine Schutzmasken, die waren da bei 50 Grad den ganzen Tag, 8 Stunden am Tag in ihren Schichten zugange. Und es war wirklich richtig harte Arbeit.
Und Sie waren gerade wieder in der Ukraine, also in diesem Winter, also in diesem Jahr, schon im Januar war es, ne?
Ja. Ja, ich hatte jetzt wirklich Sehnsucht danach. Ich war früher öfter, vielleicht so alle 2 oder 1 Jahr war ich in der Ukraine. Meine Familie kommt auch aus der Gegend um Lviv und deshalb bin ich nach Lviv als Tourist sozusagen einfach nach Lviv gefahren, weil ich es jetzt nicht mehr ausgehalten habe. Und das war sehr gut für mich, da zu sein. Also ich wollte eigentlich gar nicht wieder zurück, weil ich war nur sehr kurz da, eine Woche, eine kalte Woche. Wir wissen ja das auch selbst von Deutschland. Hier war es, glaube ich, auch ordentlich kalt. Wie das noch in einem Land ist, wo die Heizung, also im Osten an der Ukraine, auch wirklich nicht mehr funktioniert, im Westen nach Plan abgestellt wird. Also da hat jeder Bürger so eine App, wo er draufschauen kann, wann er Strom hat oder nicht. Und die Heizung hängt vielfach eben am Strom. Genau. Aber man muss auch sagen, wo ich jetzt war, das war im Westen, da ist alles natürlich halb so schlimm. Auch nicht so gefährlich. Also es hat im Januar ist mal eine Oreschnik eingeschlagen, aber
Was ist eingeschlagen?
Eine Langstreckenrakete, die aber nicht. Also das passiert nicht häufig, dass die Stadt wirklich getroffen wird, lief.
Trotzdem stelle ich es mir so vor, also als waren Sie die einzige Touristin, also wer ist sonst als Gast da? Also das ist, ich teile so diese Ukraine-Sehnsucht und kenne diese Orte auch, Lemberg oder Czernowitz oder Odessa, und ich hatte einfach das Gefühl, okay, die sind weg, da ist Krieg. Ja, und wie ist das als einziger Gast, oder vielleicht waren Sie ja gar nicht die Einzige?
Doch, ich hatte schon auch das Gefühl, dass ich das bin. Also so tagsüber habe ich mich ja auch weiter nicht zu erkennen gegeben, sondern mit so ein paar gemurmelten russischen Brocken habe ich dann auch die Leute in dem Glauben gelassen, dass ich alles verstehe. Oder ich war einmal, da war plötzlich Stromausfall in der Kirche. Ich saß gerade in der Kirche und plötzlich wurde der Strom abgestellt und es war ganz dunkel in dieser Kirche und die Leute sind ja da routiniert, machen ihre Handys an und gehen raus. Und ich dachte, ach, ich kann ein bisschen sitzen bleiben und so. Dann waren wir eingesperrt, so eine Frau und ich in der Kirche. Und ich habe mich dann einfach nicht zu erkennen gegeben weiter, weil mir das jetzt auch zu umständlich war. Aber in den Momenten, wo ich das mal gesagt habe, dass ich eigentlich aus Deutschland bin, oder man merkt es ja dann auch, wenn ich längere Passagen sprechen soll, da haben die sich bedankt. Also 3 Leute haben sich dafür bedankt, dass wir sie nicht vergessen. Also das bezog sich jetzt nicht nur auf mich. Ich glaube, das war ein bisschen eine Botschaft, die ich weitergeben soll, was hier ein angenehmer Ort ist im Radio, um das weiter zu verbreiten. Weil ich glaube, sie wollten mir das auf den Weg geben, gerade in diesem kalten Winter. Und unsere Aufmerksamkeit war zu Recht auch sehr im Iran zum Beispiel zu der Zeit, dass wir auch die Ukraine nicht vergessen, weil die brauchen einfach unsere Hilfe, militärisch, aber auch überhaupt.
Und in dem Gedichtband, den die Adenauer Jury, die jetzt den Preis Ihnen gibt, ganz ausdrücklich erwähnt, diesen Gedichtband Portolan, da kommt die Ukraine ja auch vor. Also diese Situation, die Sie beschrieben haben in Mariupol an diesem leeren Hafen, wo einem kein Schiff mehr fährt, weil die Straße von Kertsch blockiert ist, da gibt es ein Gedicht dazu. Und die Jury vom Adenauer-Preis erwähnt also diesen Gedichtband ganz ausdrücklich, Portolan. Und das Schräge war, ich habe erstmal an Tamerlan gedacht. Und ich dachte irgendwie, was so an den, es ist irgendwas mit dem grausamen Fürsten der mongolischen Steppen. Aber Portolane habe ich dann, habe natürlich nachgeguckt und dann also weiter mich damit beschäftigt und dann gelesen. Und dann ist klar, dass das also historische Seekarten waren. Sie haben also, kann man sagen, sie haben Gedichte vom Meer geschrieben, aber mit einem trockenen Blick auf das Meer.
Ja, also es hat auch damit zu tun, bei mir kommt jedes Buch aus dem Vorigen, wie ich da aufgehört habe an dem. Und ich glaube, das Wichtigste überhaupt für mich ist, dass ich als Bürgerin versuche, die Zeit, in der ich lebe, irgendwie zu erfassen halt. Und das letzte Buch hieß Wildnis und es ging viel auch um die Sachen, die wir für diese Erde, für dieses Klima so anrichten. Und da kam dann irgendwann so mein Blick auf die Meere. Und unsere Verbindung mit den Meeren. Man steht so am Meer und schaut diese schöne Meeresfläche an und denkt sich, ach ja, das schlechthin andere, so zu meinem aufregenden Leben, dieses ewige Meer.
Die Postkarten, so wir müssten mehr am Meer sein oder so.
Ja, sowas, genau. Und dann wurde mir erstmal bewusst, und zwar beim Blick auf so eine mittelalterliche Portolankarte. Also das sind Karten, bei denen man nur die Hafenstädte eingezeichnet sieht und die Straßen der Meere halt so. Und wenn man dann ins Landesinnere irgendwie schaut, das ist wie Terra Incognita, also ganz umgekehrt zu den Karten, die wir sonst haben, wo das Meer eine unbeschriebene Fläche ist und das Land ist dicht mit Punkten übersät, mit lauter Informationen. Und da wurde mir erstmal klar, wie viel von unserem täglichen Leben, von all den Dingen hier, die uns umgeben, jeder Schalter, jede Thermoskanne, alles Mögliche, mit diesen Meeren zu tun hat. Meistens ist alles darüber transportiert. Wenn wir beide uns eine Mail schreiben, geht es einmal unten durchs Meer, durch die Unterseekabel. Auch der Müll natürlich, versteht sich, den wir produzieren, landet irgendwann über die Flüsse im Meer. Und ich habe gedacht, ich muss mal darüber schreiben, über diese Rolle, die das Meer eigentlich für uns spielt. Einerseits eben als Ort der totalen Globalisierung, wo auch jede Minute zählt, die so ein Frachtschiff zu spät ist. Und andererseits aber auch als ein Ort der Versenkung, der es nach wie vor für uns Menschen ist. Also wenn wir das Meer anschauen, ist kein Mensch da, glaube ich, den das ganz kalt lässt, auf dem Meer zu sein oder vor dem Meer zu stehen.
Sie haben für diesen Band Karthausen erfunden und Seemas benutzen Sie. Wofür brauchen Sie das? Also es gibt so das Wort da drin vom Meer in uns und es gibt eine andere Seite so dieses Buches. Also fangen wir mit den Karthausen an. Was ist das? Also das ist ja ein Daniela Danz Spezialwort dann geworden.
Genau, das ist das Schöne. Wenn man Dichterin ist, kann man sich einfach so seine Form erfinden zum Beispiel. Ich meine letzten Endes, Shakespeare hat seine Sonettform erfunden oder Sappho ihre Odenform und wie man Gedichte schreibt, hängt sehr stark mit dem, glaube ich, Rhythmus, wie man atmet, wie man lebt, wie das Herz schlägt und diesen Dingen zusammen. Es gibt Formen wie Sonette, kann ich einfach nicht schreiben, also liegt mir einfach definitiv nicht. Und insofern habe ich gedacht, ich erfinde mir eine Form, das tue ich eigentlich in jedem Band, die dem entspricht, was meine Frage jetzt über diese so 5 Jahre, in denen ich daran arbeite, an etwas ist. Und eine Frage, die ich im Zusammenhang mit dieser großen Zerstreuung und Warenwelt der Meere hatte, war die, wo passiert eigentlich ein Ort der Konzentration und der Versenkung und des Zu-sich-Kommens. Und da war die Welt der Klöster, die auf die ich gekommen bin. Und zwar in dem Fall war ich nie in einer Karthause, also in den Klöstern der Karthäusermönche, weil ich da als Frau auch in Deutschland gar nicht hin kann, weil es gar keins mehr gibt. Und auch da die Zugangsregeln streng restriktiv sind, die schweigen ja den ganzen Tag und kommunizieren miteinander über Briefe, die anfangen mit lieber Bruder. Und so fangen diese Gedichte auch an. Und da wollte ich zum einen eben innerhalb dieses Gedichtbandes Orte der Konzentration schaffen. Zum anderen aber auch sind da so Wiederholstrukturen drin. Und das ist was, weil ich tatsächlich viel in Klöstern war zu der Zeit, als ich das geschrieben habe. Und Dinge bleiben auch, also jetzt immer noch. Das ist was, wo ich merkte, dass das Repetitive, was in der Liturgie ist, durchaus einen Effekt hat. der ein poetischer Effekt auch sein kann.
Dinge bleiben jetzt immer noch, hatten Sie jetzt eben so beiläufig gesagt. Was heißt das?
Naja, oftmals gehe ich aus Recherchegründen zu irgendwelchen Dingen und dann behalte ich die in meinem Leben einfach drin. Also man könnte jetzt sagen, Recherche erledigt, jetzt reicht es zum Beispiel
also
mit den Klöstern.
Die Klöster gibt es immer noch.
Die Klöster gibt es immer noch.
Wie sieht es aus?
Da bin ich in verschiedenen Klöstern, da kann ich auch viel drüber reden, mache ich jetzt aber nicht. Und es gibt unterschiedliche Klöster, zum Beispiel in Thüringen gibt es eins im Eichsfeld, wo man richtig mitleben kann, also richtig in der Gemeinschaft mit dabei ist. Gibt es andere Klöster, wo man mehr im Gästehaus ist. Es gibt ein evangelisches Frauenkloster zum Beispiel. Also es ist eigentlich eine katholische Lebensform, die aber evangelisch gefüllt ist. Oder ich bin oft in einem Kloster in der Nähe von Krakau. Und diese Klöster haben alle ein mit der Welt verbundenes Leben. Es ist nicht so, dass man dann denkt, ach Gott, die ziehen sich da zurück und die Welt ist weg. Keineswegs, aber die Perspektive auf das Leben, was wir sonst führen, ist eine andere und das tut mir sehr gut.
Jetzt haben Sie gesagt, aber weiter will ich dann nicht mit den Klöstern, deshalb höre ich jetzt, also gehe ich auch nicht weiter bei den Sufis und den Semas, also was so der islamische, die islamische Mystik wäre, sondern bleib mal noch bei den Karten, also ein Gedicht unter der Überschrift der alten Seekarte. Davor haben Sie den Essayband Nichts ersetzt den Blick ins Gelände veröffentlicht, der beginnt mit einem landkartenskeptischen Essay Nichts ersetzt den Blick ins Gelände, wo Sie weiter überlegen, was ein intellektuelles Sprichwort ja geworden ist, so dieses A map is not the territory, Karte ist nicht das Gebiet. Wenn Sie da ein Wort dazu sagen, dass das also mit den Seekarten weitergegangen ist, wenn wir das irgendwie praktisch machen können, wie erleben Sie das, diese Landkartenskepsis, wenn Sie in Ihrem Kranichfeld in Thüringen, wo ich ja eingangs die Frage gestellt habe, ist das näher an Rudolstadt oder eher an Weimar, was ja eher kulturell gemeint war als entfernungsmäßig, und Sie dann mit den Preußen kamen aus Erfurt, was ja also hochkonfliktbelastet ist in dieser Region, was Sie da gesagt haben. Wie erleben Sie dieses Kranichfeld im Hinblick auf diese Landkartenskepsis, wenn Sie da vor die Tür gehen in dieser Landschaft?
Ja, also man muss sagen, nach Kranichfeld bin ich erst als erwachsener Mensch gezogen. Das heißt, da fällt ziemlich zusammen, dass ich inzwischen alt genug bin, um eine Karte dem Gelände dann zuordnen zu können. Wobei, es bleibt immer eine Lücke, die man nicht versteht, wenn man im Gelände ist und wenn man wieder an die Karte sich erinnert. Meistens vergisst man die Karte. Aber wenn ich mal einen anderen Thüringer Ort nehme, nämlich der, wo ich geboren bin, da ist es für mich etwas, was mich immer noch beschäftigt, wenn ich dort bin. Das ist Wutha in der Nähe von Eisenach. Und wenn ich dann hinter unserem Haus oben auf den Hügel gehe, dann gibt es so einen Punkt, da kann man die Wartburg sehen und den Hörselberg sehen. Und man weiß inzwischen, also das wusste ich aber auch als Kind, dass es den Heiligen Berg gibt. Und ich habe immer dieses Gefühl gehabt, in diesem Dreieck zu stehen. Das habe ich mir also tatsächlich als Linien in der Landschaft vorgestellt, so wie Kartografie ein bisschen funktioniert, mit Linien im zweidimensionalen Raum quasi. Aber gleichzeitig habe ich da eine Tiefe in der Karte gespürt mit der Dimension der Zeit. Also dass vor mir an dieser Stelle so viele andere Menschen standen. Da war ich dann schon jugendlich, wo ich diese Vorstellung hatte. Und ich glaube, das hat mein ganzes Leben geprägt, weil selbst in meinem Schreiben ist es so, dass ich so einen Ort finden möchte, der in Bezug steht zu dem, was vor mir, nach mir ist und zu anderen Orten. Und einfach sage, im Grunde ist es das Wichtigste, dass ich sage, es gibt diese Bezüge. Ich muss sie nicht deuten. Einfach nur dazu stehen, zu sagen, das ist meine innere Karte. Und die, meine ich, lote ich dahingegen aus, was eine exemplarische Karte einer Bürgerin dieses Landes heute ist. So. Aber
jetzt
letzten
haben
Endes
Sie zum zweiten Mal das mit der Bürgerin dieses Landes gesagt. Da kommen wir vielleicht auch nochmal drauf irgendwann. Legen wir mal hier mit so auf die Seite. Ja,
ja genau. Aber da merke ich eben immer, dass diese innere Karte, die ich habe, durchaus mit der Karte, die ich inzwischen kenne, ich kenne die Distanzen zwischen diesen Orten, die ich gesagt habe, in einem gewissen Konflikt ist, weil die eigentlich nicht deckungsgleich zu kriegen sind, aber mich immer wieder beschäftigt. Was ist eigentlich gerade meine innere Karte? Wo verorte ich mich? Ich glaube, das machen viele Menschen. Wo verorte ich mich gerade?
Ich habe ein Déjà-vu jetzt an der Stelle, weil wir können ja mal enthüllen, dass wir vor 9 Jahren hier schon mal saßen und gesprochen haben. Und da war tatsächlich auch von diesem Heiligen Berg und vom Wartberg, wo die Wartburg drauf ist, die Rede. Und da haben Sie es inneren Mythos genannt. Und daran muss ich jetzt denken, wenn Sie das so beschreiben. Ich bin aber noch bei Kranichfeld tatsächlich, weil es gibt so ein Gedicht von Ihnen, wo so eine Zeile drin steht, was ich mir so bildlich vorgestellt habe. Es gibt also dieses Gartentor da in Kranichfeld und dann gibt es diese Zeile, vorm Gartentor schläft der Drache.
Ja, ja. Also ich glaube, dieses Gefühl hat auch jeder, der einen Garten hat. Man schließt das Tor und man ist in einer abgeschlossenen Welt. Da ist Natur, aber es ist eine gezähmte Natur. Weil draußen, also kaum geht man aus dem Garten hinaus, wirklich in den Wald, und das ist ja auch ein kultivierter Wald in Deutschland, aber da ist die Natur eine ganz andere. Und man merkt, dass es sofort relativiert wird, welche Bedeutung man als Mensch darin hat. Und wie gesagt, es gibt noch ganz andere Naturen, wo die Bedeutung des Menschen wirklich marginal wird. In seinem Garten ist man ja auf eine gewisse Weise auch der Herrscher. Also man hat das alles irgendwie angelegt und wollte das so
ungefähr. Ich dachte,
so.
Sie wollen jetzt sagen, ich habe das alles im Griff.
Da hätte Nein, ich jetzt das
also
ich
mindestens Griff. Eine Augenbraue hochgezogen.
Nein, im Griff nicht, aber man hat doch so ungefähr einen Zugriff darauf. Man kann es auch zumindest verändern halt. Und insofern steht dieser Drache für alles Mögliche, was hinter einem Tor ist, im Unbekannten, und der Garten für diesen Hortus Conclusus, diesen abgeschlossenen Ort, an dem der Mensch sich Natur in einer gezähmten Form zumutet.
Und viele ja auch eine Karte haben für ihren Garten.
Ah so, ja.
Wo man ihn sich vorstellt, zeichnet, wenn man ihn anlegt und dann ja auch so darüber denkt. Andererseits dachte ich, Sie sind mit den Landkarten vielleicht auch ein bisschen hinterher, wo fast alle Navigation haben und sich mit Navigation ja auch die Räume auflösen, Navigation, die den Zusammenhang frisst. Also wie erlebt das jemand, der so landkartenbezogen ist wie Sie?
Ja, Navigation ist ja einfach der Weg, das Ziel. Also wenn man jetzt mit so einer Google Maps oder OpenStreetMap sich durch die Welt bewegt, dann hat man eigentlich den Überblick weniger. Man hat das Ziel und wie man sich dahin bewegt, aber man bekommt ja keine, man ist auch nicht darauf gestupst, sich mit räumlicher Struktur zu befassen.
Mit oder Orientierung.
Mit ja. Orientierung überhaupt. Oder bei der Kartografie, mit der ich mich eben viel beschäftigt habe, auch damit, was wären denn noch weiße Flecken? Also wo möchte ich denn eigentlich hin? Wo bin ich denn nicht schon halb da? Also alle diese Navigationen, mit denen wir nur zum Ziel kommen wollen, da sind wir im Kopf schon am Ziel. Es ist ja gar nicht mehr möglich eigentlich, dass uns Dinge passieren auf dem Weg dahin, die unerwartet sind, weil die sind nicht vorgesehen.
Das klingt auch nach Paul Virilio, den Sie auch erwähnen in den Essays, so dass einfach durch die Geschwindigkeit, die erhöht sich ja mit der Navigation auch, dass die Geschwindigkeit den Raum frisst und die Zeit.
Ja. Ja. Ja, Zeit ist bereits geschehen. Also man weiß noch 7 Minuten, dann bin ich dort und da, ja.
Ja, Karten sind romantisch geworden und Ihr Laudator Karl Schlögel hat ja da auch eine ganz enge Beziehung dazu. Ich denke an den großen Essay über das Autobahnsystem in den USA, was also auch so stark sich in Karten niederschlägt. Und ein anderes Thema, ich habe ganze Stapel davon, was mich so beeinflusst, was er da gesagt hat. Im Buchmessemonat mit den Büchermenschen bei MDR Kultur trifft es heute Daniela Danz hier mit ihrem frisch und groß ausgezeichneten Gedichtband Portolan und ihren ganzen anderen Projekten, Film und Oper und Demokratie.
Thank you.
MDR Kultur trifft mit der Schriftstellerin Daniela Danz und mit ihren ganzen anderen Projekten außer dem Gedichte schreiben, nämlich Film und Oper und Demokratie. Aber ich bin noch bei den Gedichten und bei Portolan. Darf ich mir eins wünschen?
Jetzt bin ich gespannt.
Ich darf, ja?
Ja, ja.
Dann ist das Container.
Ah, schön. Wir haben uns zurückgezogen. Ich weiß nicht, ob wie eine Schnecke, auf die man tritt und ihr Haus zersplittert wie nichts, oder wie eine Schildkröte, deren Panzer standhält. Wer sind wir? Seeleute oder Passagiere, die es all die Jahre nicht merken wollten? Gefangen in den kleinen Etappen des Konsums. Wir wollten das Leben der Seeleute teilen. Wir haben für die Fahrt inmitten der Container bezahlt. Wir transportieren eine Fracht, die wir alle nicht kennen. Vielleicht den Mantel, den wir im Winter kaufen, vielleicht das Mehl, das wir essen, oder die Medikamente, die uns retten werden, vielleicht die Droge für den tödlichen Schuss, den Chip, der in den Rechner verbaut wird, den einer benutzt, der Entscheidungen trifft, die uns nicht gefallen. Vielleicht etwas, das uns egal sein kann. Aber was kann uns egal sein auf Messerschneide? Was kann uns egal sein? Für uns Passagiere, Seeleute, solche, die das Meer nicht mal lieben, auf einem Schiff, das den klangvollen Namen Ever Again trägt.
Kommt das Buch wieder zu mir rüber auf die andere Seite vom Tisch und da steht dieser Satz drin, für solche, die das Meer nicht mal lieben. Und das ist ja das Schöne, wenn man eine Dichterin am Tisch hat, kann man ja zumindest mal fragend hochgucken. Für solche, die das Meer nicht mal lieben.
Ja, also ich bin selbst zu Recherchezwecken mit einem Containerschiff gefahren und habe dort Menschen getroffen, Männer in dem Fall muss man sagen, durchgängig die Besatzung, die das Meer wirklich lieben und zwar so, dass sie nicht nur das Schöne vom Meer lieben, sondern wenn man etwas liebt, liebt man es in allen Facetten, weil man alles kennt und das zum Leben gehört, das man führt. Ich habe auch viele auf der Brücke oben des Containerschiffs viele Gespräche mit dem Kapitän geführt. Der hatte Zeit, so nachts dann ein bisschen zu reden und war ihm auch angenehm, sich ein bisschen zu unterhalten.
Das sind aber so unglaubliche eintönig. Situationen auf einem Containerschiff, oder?
Ja. Ja, eben, man redet wirklich auf dem Meer anders über das, was man sagt, Gott und die Welt, weil die Zeit ist eine andere. Ich hatte nie das Gefühl von so viel Zeit wie in dieser einen Woche. Es war nur eine kurze Woche, aber es war endlich mal das Gefühl von endloser Zeit. Und es ist eine kleine Distanz zum Leben an Land, das man hat. Und ich glaube auch für den Kapitän, der das eben wirklich liebt, auf diesem Meer zu Hause zu sein und mit diesem Schiff eine eigene Welt zu haben. Er kennt seine Besatzung, das ist wie eine Familie.
Und eine Ordnung zu haben, ja, auf diesem maximal unordentlichen Ort, der das, ja, Meer ja ist.
Ja, ja, extreme Ordnung. Ja. Also Zeit ist ja wirklich das Allerwichtigste dort. Halt.
Na, auch an Bord ist ja eine totale Ordnung. Ja. Also jeder weiß genau, wo was liegt und so. Und also wann was geflickt werden muss, gibt für alles 1000 Pläne und so.
Ja, und ist es zum Beispiel für die Mannschaft, ist die innere Ordnung, also die innere Führung auch eine sehr wichtige Sache, damit die Leute nicht sich langweilen und dann auf irgendwie auf Ideen kommen. Oder wenn man anfängt, innerlich nicht mehr bei der Sache zu sein und aufmerksam zu sein, dann wird man auch achtlos zum Beispiel. Und
das ist auch ein Gefährt.
Genau, und deswegen ist das wirklich Ordnung, auch innere Ordnung zu haben, für alle auf dem Schiff eine sehr wichtige Sache. Ja.
Wie war es mit dem Essen?
Das hat der philippinische Koch zubereitet, wunderbar. Und man hat einfach mit dem Stab da gegessen halt. Und auch das war sehr hierarchisch geregelt, was ich gut fand. Auch da war eine strenge Ordnung drin.
Also weil in der Messe sitzen die Offiziere, mhm, zusammen und die Mannschaft hat ihre eigene Messe. Und
genau, da, also ja, wir waren in der Offiziersmesse und nicht bei der Mannschaft halt.
Aber wir haben so viel anderes hier noch zu bereden. Das fällt mir schwer gerade, wenn wir gerade auf See waren und bei den Containern und diesen Boxen, die ja für Sie ein Inbegriff sind für ganz vieles. Das haben Sie aber schon angedeutet, deshalb können wir uns da nicht weiter reinbohren. Projekte 1, das Filmprojekt Karten der Wildnis. Sie hatten Teampremiere, mhm, in Weimar.
Ja, ja, ja.
Und wie war's?
Ah, toll war's. Also dieser Film, um den es geht, der ist eigentlich eine gute Viertelstunde lang. Der ist vom MDR auch mitproduziert halt. Und Filmvermögen heißt die Produktionsfirma. Und das ist ein ganz langes Projekt. Also wir haben das jetzt 7 Jahre gemacht. 6 Animationsfilmerinnen, das ist ein Animationsfilm. Und ich habe den Text geschrieben dazu. Und es ist einfach auch ein kollektives Werk gewesen, wo man merkt, man muss sich da zusammen abstimmen, halt über all die Jahre, was sehr gut funktioniert hat und weit über den Film hinaus ging eigentlich dieses ganze Projekt. Es ging tatsächlich los von der Idee, dass 2021 Karl Friedrich Gauß hier eine Landvermessung gemacht hat. Wir dachten damals, ach, das ist in 2 Jahren, wenn das hier losgeht, dass die restlichen weißen Flecken von der Landschaft in Mitteldeutschland getilgt wurden und wirklich dann alles vermessen war, was zum Beispiel fürs Militär auch wichtig war. Da haben wir gedacht, dazu machen wir einen Film dazu, was heißt es, etwas vollständig zu vermessen, dadurch auch zu kontrollieren, zu beherrschen auf eine gewisse Weise, auch sich nutzbar zu machen. Militär kann da durchmarschieren halt. Und auf der anderen Seite plötzlich die Mühsal der Vermessung im 18. Jahrhundert oder im frühen 19. Also du musstest da erst das Land schaffen und die Messmethoden entwickeln und sowas alles. Und von dem aus ging es los, dass es eigentlich die totale Ordnung und Beherrschung ist und andererseits sich das auflöst und wir irgendwann anfangen, dass die Wildnis doch wieder überhand nimmt, sobald unsere Messinstrumente versagen und wir dann auf uns selbst zurückgeworfen sind als Menschen. Und was heißt das dann eigentlich? Und darüber geht eigentlich dieser Film. Ich finde ihn sehr dicht und poetisch geworden mit diesen Bildern, die die Animationsfilmerinnen gemacht haben. Und ja, wir sind jetzt zufrieden.
Und wieder sind Landkarten Ausgangspunkt und diese Landvermessung, die kommt eben auch vor in dem Essayband, über den wir ja auch schon gesprochen haben, dem Essayband Nichts ersetzt den Blick ins Gelände. Nächstes Projekt. Das ist einfach, wir können nicht so einfach hier bei einem jetzt so bei den Containern hier weiter auspacken, sondern das nächste Projekt wäre die Oper Der Mordfall Halit Yozgat von Ben Frost, Peter Eckmann mit einem Libretto von Daniela Danz in Weimar am DNT Premiere. Wie kam die Oper, es gibt von Ihnen dieses Wort der zentralen Provinz, wie kam die Oper in Ihre Provinz?
Ja, das hat mich gefreut. Das war ganz überraschend, dass die jetzt in Weimar nochmal aufgenommen wird, weil eigentlich ist es ein Auftragswerk für die Staatsoper in Hannover gewesen, wo der Komponist Ben Frost, der die Musik gemacht hat, den kennt man von der Netflix-Serie Dark, da hat er die Musik auch gemacht, der hatte mich da gefragt, dass ich dazu zum einen das Libretto schreibe, aber zum anderen auch ein bisschen recherchiere, weil er selbst spricht Englisch und ich war dann sozusagen der Außenposten in Deutschland, der so ein bisschen auch zu diesem Mordfall recherchieren konnte, bei dem es vor allen Dingen auch um die Rolle des Verfassungsschutzes geht. Angestoßen war das durch so eine Londoner Rechercheagentur, Forensic Architecture heißt die, die mal wirklich aufgerollt hat, wie kann das sein? Ich weiß nicht, ob sich alle so daran erinnern, 2006 wurde in einem Kasseler Internetcafé Halit Yozgat, der Sohn des Internetcafé-Besitzers, ermordet, erschossen. Und es waren aber andere Personen im Nebenraum anwesend. Ein Verfassungsschützer war anwesend dort, zufällig an dem Tag oder zufällig sagte an dem Tag. Und im Hinausgehen hat er bezahlt am Tresen, wo der Tote daneben lag und er hat ihn nicht gesehen. Und da hat Forensic Architecture geforscht mit allen Mitteln, also zum Beispiel auch, wie ist das mit so Schmauchspuren in der Luft oder auch Geräusche oder wie ist es mit dem, was man sonst mitkriegen kann, wenn sowas in der Nähe passiert, ob das so eigentlich sein kann. Und daraus haben wir eine Oper erstellt und ich bin jetzt gespannt, wie das in Weimar ist, weil es wird ganz anders werden. Man muss ja sagen, ich mache ein bisschen Text, aber am Ende das Gesamtwerk, das machen die Kostüme.
Klar,
das
geht macht die ganze Maschine
alles.
Da los.
Also ja, eine Oper ist nichts, was man, also ja, bei den Gedichten bin ich gewöhnt, dass ich da ganz alleine sitze, mehr oder weniger. Mhm. Aber bei einer Oper, das ist, man gibt etwas hinein und dann spricht man noch ein bisschen mit denen und wartet, also auch ähnlich wie bei dem Film. Und es kommt ein Gemeinschaftswerk raus und das ist einfach ganz anders und der Text ist ein kleines Rädchen da drin. Das ist für einen Künstler auch eine sehr schöne Sache, in so einem großen Zusammenhang etwas zu erstellen.
Haben Sie Premierenkarten?
Ja, habe ich.
Projekte 3. Und seit 2021 leiten Sie den Bundeswettbewerb Demokratisch Handeln. Das ist ein Kinder- und Jugendwettbewerb zur Förderung der demokratischen Kultur mit 465 eingereichten Projekten am 15. März. Also auch gleich am 15. März kommt raus, wer gewinnt. Haben Sie ein, zwei Beispiele, wer da was, wo demokratisch handelt?
Ja, also das ist das Schöne. Ich sitze an der Quelle der Beispiele. Tatsächlich muss man sagen, das fängt ganz früh an. Also wir haben Beispiele aus Kindergärten zum Beispiel, auch die wir auszeichnen. Man denkt es nicht, aber das fängt im Kindergarten an, dass Kinder ein Gefühl dafür kriegen, wie lösen wir das als Gemeinschaft? Wie entscheiden wir Dinge gemeinsam demokratisch? Nicht nur durch Abstimmung, sondern wie kommen wir wirklich gemeinsam dahin, dass alle verstehen, warum man so entschieden hat zum Beispiel. Aber es gibt auch einfach ganz interessante Projekte, die ich dann auch privat einfach immer mal weiter verfolge. Zum Beispiel haben wir mal gehabt, da hat ein Podcast aus einer Justizvollzugsanstalt für Jugendliche gewonnen gehabt. Der heißt 2/3 FM, kann man einfach so als Podcast hören, wenn man gerade nicht MDR hört.
Wo kommt der Name her, 2/3 FM?
Das weiß ich tatsächlich nicht. Das habe ich auch versucht rauszufinden, aber das weiß ich nicht. Es sind Jugendliche, die über ihren Alltag in der Haftanstalt berichten zum Beispiel oder über Dinge, die sie sich so denken halt. Oder ein Projekt ist ja im außerschulischen und im schulischen Bereich, wo es darum geht, dass die SchülerInnen sich mal gedacht haben, wir möchten eigentlich nicht auf Noten reduziert werden. Wir sind alle Menschen, die jeder noch was ganz anderes machen. Also sei es zum Beispiel Hobbys, sei es auch, dass ich Eltern oder andere Verwandte pflege nebenbei. Also 1000 Sachen, die Kinder machen. Und sie haben das mal mit in die Schule gebracht, was das eigentlich ist, was dieser ganze Mensch als eine Schülerpersönlichkeit da macht. Das fand ich auch sehr interessant. Oder kleinere Kinder, Grundschulkinder, die so einen Spielplatz ausprobiert haben oder die verschiedenen Spielplätze der Stadt und dann geguckt haben, was wirklich gut wäre, Vorschlagsliste gemacht haben und das der Stadt gezeigt haben, die dann so beeindruckt davon war, die Stadtverwaltung, dass sie gesagt hat, gut, wir beziehen euch bei der Gestaltung des nächsten Spielplatzes mal mit ein, wie der eigentlich sein sollte, dass er euch auch gefällt.
Und so wird also dieser Unterschied erlebbar, wie man über Demokratie denkt. Also wie man, wenn man über Demokratie denkt als Staat, Form, als etwas, was also um einen herum quasi wie Umstände passiert, als etwas letztlich Fremdgesetztes, was Einfluss hat, oder ob man sagt, das ist eine Lebensform, ist Teil meines Lebens.
Ja, und das ist ja eine Erfahrung, die man nicht früh genug machen kann, zu merken, dass es zählt, der eigene Beitrag wirklich zählt. Und es ist so, also die Jugendlichen, wir treffen die dann bei einem großen Festival in Berlin, was wir für die 150 Jugendlichen, die dann da gewonnen haben, machen und da mit denen reden und manche staunen richtig, dass es wirklich einen Einfluss hat, was sie da gemacht haben, dass sie das durch das Projekt gemerkt haben. Und ich glaube, jeder für sich kann sich auch mal fragen, wenn man so sagt, ja, ich bin so Demokrat und glaub daran, aber in seinem Umfeld, im Kollegenumfeld oder zu Hause, wie viel räumt man wirklich anderen Menschen ein, ihnen zuzuhören, ihnen zuzugestehen, dass sie die eigene Entscheidung beeinflussen? Wie viel Demokratie lebt man eigentlich täglich als einzelner Mensch? Ich glaube, das kann man sich immer fragen. Also ich frage mich das tatsächlich öfter.
Und also wie viel kann man sich tatsächlich auch vornehmen, konkret Demokratie zu machen?
Ja.
Wo ja erstmal der Gedanke ist, wir hatten ja gerade die Zahlen, dass also eine ganze Reihe von Parteien mit erheblichen Mitgliederzuwächsen zu tun haben. Also von der Linkspartei kam es, von den Grünen kam es auch sehr deutlich, dass man eben denkt, okay, man engagiert sich da, aber das, also dieser Wettbewerb zeigt ja, dass das Spektrum des Engagements ja eigentlich eins ist, wo man die ganze Breite der eigenen Kreativität eigentlich hat als Möglichkeit.
Also man kann sich in Parteien engagieren, man kann aber auch einfach, wenn man merkt, dass irgendwas bei der örtlichen Verwaltung schiefläuft oder so, kann man ja sehr höflich das mal beschreiben von seiner Warte aus. Und da sitzen auf der anderen Seite auch Menschen. Und wenn ihnen klar wird, okay, die Leute wünschen sich das anders, dann wird das irgendwann einen Einfluss haben. Also all diese Dinge, wo Leute das mal probiert haben, hatten doch meistens Erfolg eigentlich, dass man Dinge verändern kann. Also wir hatten da auch ein Projekt zur Bürgerbeteiligung beim Strukturwandel in der Lausitz, beim Kohleausstieg halt. Wie machen wir das, dass auch junge Leute beteiligt sind, unter 18 Jahren, die es ja auch betrifft halt. Und da haben die richtig so ein Modell entwickelt, wie das gut funktionieren kann, so dass nirgendwo Ungleichgewichte entstehen halt. Und Ich glaube, man muss in jedem einzelnen Schritt, den man so macht, sich fragen, habe ich es jetzt eigentlich so gemacht, wie ich mir wünsche, dass es laufen soll? Und wenn das mehr machen würden, ja, wäre es auch noch ein bisschen schöner.
Kann es sein, dass ich hier gerade mit der Bürgerin dieses Landes spreche?
Ja.
Wir hatten ja gesagt, diese Formulierung kam zweimal und das schien mir ja nicht zufällig zu sein, dass sie die benutzen, aber sie ist eine, die mir sonst im Alltag, weiß nicht, wann die mir mal begegnet, dass jemand einfach mit so einer Selbstverständlichkeit über sich sagt, ja, als Bürger dieses Landes denke ich das jetzt so und so oder mache ich das, wäre ja noch ein weiterer Schritt, mache ich das jetzt so und so als Bürgerin dieses Landes, dieser Begriff scheint Ihnen wichtig zu sein.
Ja, das ist das, dem ich mich verpflichtet fühle, auch als Schriftstellerin in allen meinen Dingen, denke ich, dass es wirklich um unser Gemeinwesen geht. Und jeder macht seinen Beitrag. Ich bin auch manchmal wirklich sehr gerührt, wenn ich merke, wie Menschen ihren Beitrag leisten. Jeder Einzelne, der mir hilft wiederum, dass die Post kommt, alles Mögliche und das mit Umsicht tut. Und wo man manchmal merkt, Menschen könnten es für sich einfach und schnell lösen oder so nach Vorschrift. Oder Menschen helfen einem richtig und versuchen es gemeinsam auf die bestmögliche Weise zu machen. Da kriegt man wirklich einen Respekt vor menschlicher Gemeinschaft. Und das ist was, also erstens erfreut es mich den ganzen Tag, aber zweitens ist es auch meine Leitschnur, dass wir alle zusammen doch versuchen, es möglichst gut zu machen.
Und so kommt sowas Ungewöhnliches, dass also für Ihre Berufsgruppe der Schriftstellerinnen und Dichterinnen ist es ja ungewöhnlich, gleichzeitig ein Förderprogramm des Bundes zu leiten.
Ja, das war mir tatsächlich immer wichtig, neben diesem Beruf, der ja so ein recht einsamer, das Schreiben ist ein bisschen ein einsamer Beruf, dass ich daneben noch einen Beruf habe, wo ich wirklich mit Gesellschaft im Austausch stehe. Also brauche ich zum einen für das Schreiben. Ich habe da auch, also ganz viele Dinge habe ich gelernt in meinem Beruf für die Demokratie, die auch fürs Schreiben indirekt wichtig sind, andersrum auch. Also wenn man sich mit poetischer Genauigkeit beschäftigt und sich versenkt in Dinge, dann sind das Dinge, die braucht man auch in seinem normalen Beruf, in dem man ja einfach auch Dinge abarbeiten muss und schnell sein muss, Lösungen finden muss und nicht ewig über alles grübeln kann. Aber das hilft, dass man das dann am Abend tun kann und immer wieder die Skrupulosität hat, die man aus dem Schreiben mitnimmt, um sie in das andere Geschäft zu bringen.
Und vielleicht auch mitnimmt, dass er, also wenn Sie im Schreiben mit einer Fiktionalität konfrontiert sind, mit dem letztlich Ausgedachten ihres Tuns, weil ganz viel entsteht aus dem Denken und dem Sprechen, dass also, wenn man das gelegentlich im Alltag auch spürt, bei den Dingen, die man ansonsten in seinem Job tut, stelle ich mir vor, dass das ja auch wie eine Perspektive ist. Ja. Also wenn man die Romanhaftigkeit des eigenen Lebens spürt.
Ja, das zum einen. Und zum anderen sind für mich tatsächlich auch Lesungen wichtig. Also das ist der Kontakt mit den Menschen. Und nicht, dass man im Schreiben wirklich an den Leser denkt. Das wird man ja gerne gefragt oder so. Das ist natürlich nicht der Fall. Da ist man wirklich frei einfach. In dem Moment ist man ganz frei. Aber es hilft mir natürlich schon zu wissen dann, das sind meine Leute. Also das meine ich mit Bürgerinnen dieses Landes halt. Das sind meine Leute und denen möchte ich gern was sagen. Also das ist mein Job, dass ich etwas sagen kann, Dinge in Worte fassen kann, wo sie merken, ja, das ist auch meine Erfahrung oder könnte meine Erfahrung sein oder es ist was, wo ich auch neue Horizonte kennenlerne. Und das tue ich für meine Leute und die muss ich ja irgendwie auch ein bisschen kennen.
Und vorhin waren wir schon bei diesem Gedanken mit dem inneren Mythos gewesen, den ich vor 9 Jahren mitgenommen habe. Und Sie haben ja nochmal diese Situation beschrieben aus Ihrer Kindheit in Wuta und mit den 3 Bergen, wo Sie da sozusagen Ihre eigene innere Randkarte trianguliert haben. Ja. Und ich habe das aber so verstanden, dass das weniger eine Eigenschaft ist als ein Prozess, der innere Mythos. Und mich würde zum Schluss interessieren, ob Ihnen dieses Wort noch so viel bedeutet wie vor 9 Jahren und wie es damit steht.
Ja,
heute.
Gehört zu den Konstanten in meinem Leben. Also Mythos ist ja einfach das Wort für Erzählung, das griechische Wort für Erzählung. Und jeder von uns erzählt sich sein Leben. Das brauchen wir, es retrospektiv zu erzählen. Wo komme ich her? Warum habe ich dies und das gemacht? Um zu wissen, wo will ich jetzt hin, wo will ich lang halt. Für mich persönlich ist es jetzt sogar noch mal ein bisschen wichtiger, weil ich werde jetzt dieses Jahr 50 Jahre und die Kinder sind so weitgehend aus dem Haus und so. Und man muss sich jetzt orientieren, was sind die Dinge, die man noch machen wollte. So, und da muss man sich auch sehr konzentrieren, dass man sich nicht treiben lässt. Also es gibt ständig neue Projekte, die man machen kann. Aber was davon sind die Projekte, die zu diesem Mythos gehören? Also was ist eigentlich diese ganze Erzählung meines Lebens, wie ich sie sinnvoll finde, wie ich sie mir erzähle? Und aus der heraus, wie ich sie in der Vergangenheit verstehe, zu wissen, was in der Zukunft ich wichtig finde und wo ich jetzt lang gehen möchte, als eine bewusste Entscheidung.
Das klingt ganz schön kontinuierlich, also wenig gebrochen, wenig. Sind Sie so wenig überrascht worden im Leben unterwegs?
Nein, natürlich, das baue ich dann ein, wie eine Erzählung so ist. Also damit hat man ja Erfahrung als Schriftsteller, dass eine Erzählung hinterher immer stringent aussieht, rückwärts. aber natürlich kommt da ständig was dazwischen halt. Und es hängt vor allen Dingen auch überhaupt gar nicht so sehr von einem selbst ab. Genau, aber hinterher macht man schon eine Erzählung draus.
Und dieser ganze Faden sieht zwischendurch ganz schön wirr aus. Daniela Danz, Dankeschön. Das war MDR Kultur trifft mit der Schriftstellerin Daniela Danz, Redaktion Angelika Zapf. Ich bin Carsten Tesch. Nächste Woche Büchermenschen bei MDR Kultur trifft vor der Leipziger Buchmesse. Da kommt Lena Schette. Sie ist ab April Stadtschreiberin in Erfurt. Lena Schette, Jahrgang 1993. Ihr Roman Das Schwarz an den Händen meines Vaters stand im letzten Jahr auf der Longlist für den Deutschen Buchpreis.
Alle unsere Gespräche finden Sie auf mdrkultur.de. Und in der ARD-Audiothek.